Asteroid DC-66412. Kanzler Theoderich von Borningen stand vor dem schnittigen Shuttle mit seinen vier überdimensionierten Triebwerken und drehte sich zu Major Heines um, hinter dem vier schwarzgerüstete Soldaten Haltung annahmen und salutierten. »Gute Reise, Kanzler.«
»Nicht mehr lange«,
erwiderte er, und als Heines fragend eine Braue hob, lächelte er denn.
»Wenn unsere Operation nach 20 Jahren endlich zu Ende geht, Major, werde ich nicht mehr Kanzler sein.«
»Ich verstehe, Sir.« »Grämen Sie sich nicht wegen der Veränderungen, die uns bevorstehen, Major. 20 Jahre kommen bald zu einem Abschluss, und Sie werden das alles miterleben.«
»Gestatten Sie mir eine private Frage, Sir?«
wollte der Offizier wissen und schien sich dabei unwohl zu fühlen. Der Kanzler nickte knapp.
»Denken Sie nie, dass Sie das neue Zeitalter anführen sollten, nach allem, was Sie hier geleistet haben?«
»Nein«,
antwortete Theoderich ohne Umschweife.
»Ich mag den härteren Weg gewählt haben. Aber mein Bruder Ludwig ist der letzte gewählte Kanzler Harbingens, und die neue Ordnung gebührt ihm. Ich bin lediglich ein Werkzeug. Ganz abgesehen davon ist er der Ältere. Sie wissen ja, wie das unter Geschwistern ist. Diese Rangordnung ändert sich nie.«
Er nickte seinem Major zu, mit dem er viele Jahre in der Enge von DC-66412 ausgeharrt hatte, um die Operationen der Exilanten zu überwachen und Fäden zu spinnen, die so dünn waren, dass nicht einmal die flüsternden Spinnen des Föderationsgeheimdienstes sie hatten schwingen hören.
»Seien Sie frohen Mutes, mein guter Major. Wie sagt man so schön? Wir sehen uns auf der anderen Seite.«
Heines salutierte noch präziser als sonst und reckte dabei leicht das Kinn vor, den Blick schräg nach oben gerichtet, nach alter Harbinger Flottentradition. Theoderich lächelte, nickte und betrat sein Shuttle. Zischend schloss sich die Rampe hinter ihm und er nahm auf dem Co-Pilotensitzplatz. Die Pilotin, eine junge Lieutenant mit Rabenblick, wirkte nervös, versuchte ihre Seitenblicke in seine Richtung zu unterdrücken, während sie die verbliebenen Punkte ihrer Checkliste durchging. Er konnte es ihr nicht verübeln, schließlich war er in den letzten zwei Jahrzehnten eine gesichtslose Stimme auf heimlichen Übertragungen gewesen, deren Inhalte sich kurz nach dem Empfang selbst gelöscht hatten. Jeder in ihrem Geflecht aus Scheinfirmen, Konglomeraten, Piraten und Schmugglerflotten sowie Stiftungen kannte seine Stimme, niemand sein Gesicht. Die meisten hielten ihn für einen mächtigen Investor mit viel Einfluss. Die wenigsten kannten die wahre Identität dahinter. Die des Schattenkanzlers im Exil. Diese junge Frau, sie konnte nicht älter als 35 oder 40 sein, sah jetzt das Gesicht hinter der Stimme, und das machte ihr Angst.
»Sorgen Sie sich nicht, Lieutenant«, beruhigte er sie. »Wir stehen vor einer Zeitenwende. Die Notwendigkeit der absoluten Geheimhaltung ist vorbei.«
»Danke, Sir«,
erwiderte sie etwas steif. Dieser neue Gedanke schien ihr noch zu fremd, und er konnte es ihr nicht verübeln. Hätte sie ihn vor einem Jahr geflogen, wäre sie danach nicht mehr aus dem Shuttle ausgestiegen. Diese Tatsache war nichts, worauf er stolz war, aber die Notwendigkeit, ihr Netzwerk und seine Strukturen in ihren perfekten Schatten zu belassen, war eine von Leben und Tod gewesen. Eine einzige Person, die ein falsches Wort sagte, hätte ausgereicht, einen Teil ihres sorgsam zusammengesetzten Puzzles zu zerstören. Und was war ein Puzzle ohne alle seine Teile?